Die Radio Wissen. Update.
Let me stress that we welcome all efforts.
Wir begrüßen alle Bemühungen, um die friedliche Lösung für die Krise in der Ukraine zu finden. Was aber zählt, ist, was tatsächlich am Boden geschieht.
So reagierte die NATO offiziell auf den 7-Punkte-Plan, den die russische Regierung gestern für die Ostukraine vorgelegt hat. Der Konflikt am Rande Europas war heute das entscheidende Thema auf dem NATO-Gipfel in Wales und ist auch unser Top-Thema im Update. Ich bin Stefanie Gebert, hallo.
Update.
Wie umgehen mit Russland? Diese Frage haben heute die 28 NATO-Mitgliedstaaten versucht zu beantworten. Allen voran der Generalsekretär des Verteidigungsbündnisses, Anders Fogh Rasmussen. Er zeigte sich, wie gehört, skeptisch, wie ernst es Russland mit dem gestern vorgelegten Plan für einen Frieden in der Ostukraine ist. Ähnlich geht es Politikern in Deutschland. Auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat ihre Zweifel.
Ich wünschte, der 7-Punkte-Plan wäre ein Hoffnungszeichen, aber wir haben in der Vergangenheit so häufig erlebt, dass Präsident Putin etwas sagt, aber das Gegenteil tut, dass ich im Augenblick noch abwartend bin. Ich möchte sehen, was daraus tatsächlich an Taten auch folgt.
Die NATO jedenfalls hat damit begonnen, erste Taten zu verabreden. Die Mitgliedstaaten wollen in Zukunft militärisch schneller eingreifen können, wenn es Konflikte gibt. Darum soll eine Truppe von rund 4000 Soldaten gebildet werden, die innerhalb von wenigen Tagen in Marsch gesetzt werden kann, erklärte Rasmussen.
Diese Truppe reist mit leichtem Gepäck, kann aber, wenn nötig, hart zuschlagen.
But strike hard.
Ein Nein kassierten Polen und die baltischen Staaten aber bisher für den Wunsch, ständig NATO-Truppen auf ihrem Gebiet zu stationieren. Der Grund, das widerspricht dem Partnerschaftsvertrag zwischen der NATO und Russland. Den will der NATO-Generalsekretär nicht gefährden.
Wir haben entschieden, dass wir die gesamte praktische Zusammenarbeit mit Russland suspendieren, aber gleichzeitig diesen politischen Kanal offen halten für den diplomatischen Dialog mit Russland.
Vor dem Gipfel in Wales hatten sich die Staats- und Regierungschefs, darunter Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Barack Obama, mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko getroffen. Sie wollten von ihm auf den neuesten Stand der Verhandlungen mit der russischen Seite gebracht werden. Poroschenko kündigte am Nachmittag mit Blick auf eine Feuerpause an.
Sollte morgen in Minsk die etappenweise Einführung eines Friedensplanes verabschiedet werden, bin ich der Meinung, das Wichtigste ist, einen Waffenstillstand festzulegen. Wenn dieser bestätigt wird, wenn ein Dokument unterzeichnet wird, werde ich einen Waffenstillstand anordnen.
Überraschenderweise kamen dann auch ähnliche Töne aus der Ostukraine. Die Anführer der prorussischen Separatisten erklärten, auch sie würden eine Feuerpause anordnen. Ungeachtet dessen wurden heute aus der Ostukraine weitere Gefechte mit zahlreichen Toten gemeldet. So soll inzwischen auch im Süden der Region, nahe der Hafenstadt Mariupol, gekämpft werden. Wegen der Entwicklungen in der Ostukraine wurde über das eigentliche Thema des Gipfels kaum gesprochen: Afghanistan. Ursprünglich wollte die NATO ausführlich beraten, wie der geplante Abzug aus dem Land bis Ende des Jahres funktionieren kann und was danach folgt. Generalsekretär Rasmussen forderte die politische Elite im Land auf, endlich einen afghanischen Präsidenten zu bestimmen.
We need to know very soon whether
Wir müssen sehr schnell wissen, ob die notwendigen Sicherheitsvereinbarungen von der afghanischen Regierung unterschrieben werden, weil sie die Voraussetzung sind für unsere dauerhafte Präsenz in Afghanistan über 2014 hinaus.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der NATO-Gipfel in Wales ist auch Thema in den sozialen Netzwerken. Frank Mennel fragt über Twitter, warum nur Drohungen und Kriegsspiele als Antwort der NATO? Warum keinen Friedensplan wie Putin? Und Outer Rain schreibt auf spiegel.de, auch Rasmussen wird keine NATO-Truppen in die Ukraine entsenden. Der trommelt nur im Auftrag der Amerikaner, dass die Europäer endlich wieder ihre Wehretats hochfahren und sich wieder stehende Heere leisten und nicht nur bloße Eingreiftruppen. Facebook-User Ulf Hahnbut ist der Meinung, die NATO müsste erstmal deutlich abrüsten mit ihren Worten und militärischen Bestrebungen. Und die Russen müssten ihre Grenze, die von den Separatisten gehalten wird, abriegeln und jegliche Lieferungen an Waffen und sonstiger Manpower einstellen. Humanitäre Hilfe nur mit UNO-Mandat. Das wäre ein glaubhaftes Zeichen von Moskau, dass sie es ernst meinen. Propagandafeind geht noch weiter. Die NATO hätte vor 20 Jahren aufgelöst werden müssen. Sie ist die institutionalisierte Verlängerung des Kalten Kriegs und sucht nach ihrem Scheitern in Afghanistan und Libyen nach neuer Selbstbestätigung. Diese Selbstbestätigung wird durch das bewährte Feindbild vom bösen Russen erzeugt. und Kurt Cocaine twittert: Die eigentliche Frage ist doch, wie viele Geheimdienste des KGB am Tisch beim NATO-Gipfel sitzen.
Was sonst noch wichtig war?
Das Terrornetzwerk Al-Qaida hat angekündigt, einen neuen Ableger in Südasien zu gründen. Das Ziel von Al-Qaida: Die Gruppe will aus den Staaten Bangladesch, Myanmar und aus Teilen Indiens einen neuen islamistischen Staat machen. Der Anführer von Al-Qaida sprach in einem Propagandavideo von künstlichen Grenzen zwischen den Muslimen in dieser Region. Unklar ist, ob die neue Terrorzelle schon schlagkräftig genug ist, selber Anschläge zu planen und durchzuführen. Die nationale Sicherheitsbehörde in Indien ist alarmiert. Sie hat nach dieser Ankündigung für mehrere Bundesstaaten Warnungen herausgegeben. Der Fall des Asylbewerbers Uri Jallo wird nicht noch einmal neu aufgerollt. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Er bestätigte damit das umstrittene Urteil des Landgerichts Magdeburg. Es hatte einen Dienstgruppenleiter der Polizei für schuldig befunden, wegen fahrlässiger Tötung. Der Mann muss jetzt eine Geldstrafe von rund 11.000 Euro zahlen. Uri Jallo war unter ungeklärten Umständen in Polizeigewahrsam gestorben. Er war an Händen und Füßen gefesselt auf einer Matratze in einer Zelle von Dessau verbrannt. Nach Überzeugung des Gerichts hatte Jallo den Brand selbst verursacht. Freunde und Unterstützer des Opfers reagierten empört.
Uri Jallo, das war Mord und Sie wissen es. Schämen Sie sich.
Die Magdeburger Polizeigewerkschaft begrüßte das Urteil dagegen. Auch der Anwalt des Polizisten Attila Teuchler ist froh, dass das Strafverfahren gegen seinen Mandanten endgültig beendet ist.
Wir sind jetzt demnächst im Januar 10 Jahre an dem Fall dran. Ne? Also irgendwann muss wirklich Schluss sein. Und ich denke mal, es wurde allen Argumenten weitestgehend Rechnung getragen.
Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins im Euroraum auf 0,05% gesenkt. Das ist ein neues Rekordtief. Frisches Geld ist damit quasi kostenlos. Niedrige Zinsen verbilligen tendenziell Kredite und Investitionen und kurbeln so die Wirtschaft an. Das führt im Allgemeinen zu steigenden Preisen.
Was noch wichtig wird:
Die Ukraine ist auch morgen ein wichtiges Thema, diesmal beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Minsk, also in Weißrussland. Vertreter der Ukraine, Russlands, der OSZE und der Separatisten sollen dort weiter über die Bedingungen für einen Frieden in der Ostukraine beraten. Die ukrainische Regierung und die prorussischen Separatisten hatten heute ihre grundsätzliche Bereitschaft zu einer Waffenruhe erklärt. Die Piloten der Lufthansa wollen ab morgen Nachmittag wieder streiken. Von 17 bis 23 Uhr werden Kurz- und Mittelstreckenflüge der Lufthansa mit Abflügen vom Flughafen Frankfurt bestreikt. So die Ankündigung der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. Der Countdown läuft. In knapp 2 Stunden beginnt die Verleihung des Deutschen Radiopreises. Auch D-Radio Wissen ist nominiert, und zwar 3-mal. Zum einen für die Reportagesendung 100, für eine Reportage von Nail Al-Saidi und für die Morningshow Schaum oder Hase. Wir übertragen die Gala ab 20 Uhr live.
Und sonst in der Welt?
Alles neu, das ist offenbar die Devise von Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos. Er will erreichen, dass der Präsident nur einmal gewählt werden darf. Eine zweite Amtszeit soll ein neues Gesetz verbieten. Santos erklärte, der Schritt solle die Macht in der Politik begrenzen und das Gleichgewicht wiederherstellen. Er ist allerdings selbst in seiner zweiten Amtszeit. Über das Gesetz muss noch das Parlament abstimmen, da besitzt Santos Koalition aber eine Mehrheit. Mit seinem Plan schwimmt Santos gegen den Strom in Lateinamerika. Da haben in letzter Zeit mehrere Präsidenten die Gesetze so geändert, dass sie nochmal kandidieren durften. Zum Beispiel in Nicaragua und Bolivien. Und auch Santos Vorgänger Alvaro Uribe hatte es so gemacht. Südafrika ist nicht gut auf den Dalai Lama zu sprechen. Die Regierung hat ihm nämlich die Einreise verweigert, schon zum 3. Mal. Das geistige Oberhaupt der Tibeter wollte im Oktober zu einem Gipfeltreffen von Friedensnobelpreisträgern in Kapstadt reisen. Dafür gibt es aber kein Visum. Das könnte auch dem Friedensgipfel schaden. Einige Gäste haben offenbar schon angekündigt, ihn zu boykottieren. Beobachter gehen davon aus, dass sich Südafrika mit der chinesischen Führung gutstellen will. Die will verhindern, dass der Dalai Lama im Ausland zu Wort kommt und für eine Unabhängigkeit Tibets werben könnte. Das Gebiet hält China seit 1951 besetzt.
Im Frühling hat ein Feuer große Teile der chilenischen Hafenstadt Valparaíso zerstört. Die Präsidentin des Landes hat jetzt angekündigt, die Gebiete wieder aufzubauen. Nach den Worten von Michelle Bachelet stehen dafür umgerechnet rund 390 Millionen Euro zur Verfügung. Im April hatte das Feuer mehrere Tage lang gewütet und tausende Häuser und Straßenzüge zerstört. 15 Menschen starben. Die Stadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist bekannt für ihre Kopfsteinpflasterstraßen und bunten Häuser. Auslöser für den Großbrand sollen zwei Truthahngeier auf einer Hochspannungsleitung gewesen sein. Bei einem Kurzschluss verbrannten sie und die Funken sprangen auf Blätter am Boden über. Im Streit um Argentiniens Schulden könnte bald ein Großteil der Gläubiger ausbezahlt werden. Der argentinische Senat hat einen Plan gebilligt, der vorsieht, dass die Staatsschulden über den Finanzplatz Buenos Aires abgewickelt werden, nicht über New York. Hintergrund ist der Streit mit zwei US-Hedgefonds. Die wollen voll ausbezahlt werden, anders als die meisten Gläubiger. Nach einem US-Gerichtsurteil muss Argentinien aber erst die beiden Fonds ausbezahlen, bevor es Forderungen anderer Gläubiger begleicht. Deshalb will Argentinien die Zahlungen jetzt über Buenos Aires abwickeln und so das Urteil umgehen.
Wissensnachrichten. Astronomen haben für unsere Milchstraße eine neue Heimat gefunden. Gemeinsam mit anderen Galaxien liegt sie in Lania Kea. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten. Was soll das denn sein?
Das ist hawaiianisch und steht für unermesslichen Himmel. Lania Kea ist ein Galaxien-Supercluster, also ein Riesengalaxienhaufen.
Unermesslicher Himmel? Wie groß ist denn Lania Kea?
Das ist tatsächlich riesig. Neben unserer Milchstraße sind noch 100.000 andere Sternensysteme drin. Der Durchmesser ist mehr als 500 Millionen Lichtjahre. Umgerechnet in Kilometer ist das ein Durchmesser von 5 Trilliarden Kilometer. Also eine 5 mit 21 Nullen.
Und warum ist die Entdeckung so wichtig? Sie hat es ja immerhin diese Woche auf die Titelseite von Nature geschafft.
Also erstmal sieht es tatsächlich ziemlich hübsch aus, was die Wissenschaftler da als 3D-Modell entworfen haben. Man kann sich das auch als Video angucken. Da gibt es dann Gebiete mit vielen Galaxien und fast leere Gebiete. Und das Ganze sieht ein bisschen so aus wie eine geknickte Feder, ein Federkiel, auf dem ganz viele Galaxien liegen. Und davon gehen dann viele dünne Federäste ab, auf denen dann weniger Galaxien liegen. Und außenrum ist es fast leer.
Aber was ist jetzt der wissenschaftliche Gewinn, außer dass es schön aussieht?
Die Astronomen haben die Grenzen von diesem Supercluster ziemlich klar festgelegt mit neuen Messmethoden. Da muss man ein bisschen tricksen, denn wirklich messen kann man ja kosmische Entfernung nicht. Millionen Lichtjahre Entfernung heißt ja auch, dass ein Signal Millionen Jahre unterwegs wäre. Bis dahin wäre der Forscher dann auch lange tot. Und wenn man den Aufbau und die Beziehungen zwischen den einzelnen Galaxien in unserem Supercluster besser versteht, dann lassen sich auch die Vorgänge und die Herkunft des Universums besser erklären.
Anderes Thema, bei Facebook gibt es, es ist kompliziert, seit heute nicht mehr nur beim Beziehungsstatus, sondern so ähnlich auch beim Geschlecht. Wie geht das?
Die Nutzer müssen sich nicht mehr zwischen männlich oder weiblich entscheiden, sondern sie können auch benutzerdefiniert auswählen und dann haben sie 60 verschiedene Optionen. Da gibt es dann zum Beispiel Mann zu Frau oder Frau zu Mann. Das wäre vielleicht für Menschen nach einer Geschlechtsumwandlung interessant. Aber es gibt auch andere Begriffe für alle, die sich in den beiden Kategorien Mann oder Frau nicht aufgehoben fühlen. Also sowas wie gendervariabel, intersexuell oder viertes Geschlecht oder butch und femme. Das sind Bezeichnungen für die Rollenverteilung in lesbischen Beziehungen.
Und wofür braucht man das jetzt?
Für den Sprecher des Lesben- und Schwulenverbands in Deutschland, Axel Hochrein, passt sich Facebook damit an die gesellschaftliche Realität an.
Weil wir einen gesellschaftlichen Wandel weltweit, wie auch in Deutschland haben, wo das Selbstverständnis der Menschen sich geändert hat. Es ist heute nicht mehr so, dass man sagt, ich bin Mann, denken Sie an die Begriffe metrosexuell. Die Rollen haben sich gewandelt und damit auch das Selbstverständnis der Menschen.
Sein Verband hat Facebook dabei geholfen, die richtigen Begriffe zu finden, die auch in der deutschen Community verwendet werden. Damit sich jeder Nutzer selbst in seiner Gender-Identität entscheiden kann, ohne sich von Vorgaben eingeengt zu fühlen. Deswegen fände es Hochrein auch sinnvoll, dass die Begriffsauswahl in Zukunft angepasst wird, wenn neue Begriffe dazukommen oder andere außer Gebrauch kommen.
Und wir bleiben bei Innovationen von Internetunternehmen, aber dieses Mal mit einer ganz anderen Idee. Schlauen Essstäbchen, die vor schlechtem Essen warnen.
Ja, die können zum Beispiel erkennen, ob in dem Essen altes, vergammeltes Öl drin ist. Und in Zukunft sollen sie auch diverse Nährstoffwerte messen können, also zum Beispiel Salzgehalt oder Mineralien. Und die Ergebnisse kann man sich dann aufs Handy übertragen lassen.
Und wann soll das Ganze auf den Markt kommen? Also wann kann ich das nutzen?
Bisher gibt es erst einen Prototypen und man weiß auch noch nicht so genau, wann das auf den Markt kommt.
Vielen Dank. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Am Abend ziehen einige Wolkenfelder durch Deutschland, vor allem im Süden. Ganz am Alpenrand und in Teilen Bayerns haben die auch Regen mit dabei. Im Norden ist es dagegen länger sonnig. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 9 Grad. Morgen beginnt der Tag überall freundlich, danach kommen Wolken auf und am Nachmittag kann es regnen, auch mit Hagel. Nur im Nordosten gibt's viel Sonne. Die Höchstwerte morgen liegen zwischen 21 und 27 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.